Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 103. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In der heutigen Folge habe ich eine besondere Patientengeschichte für euch. 8 Tage nach der Geburt ihrer Tochter bemerkt Nora, dass etwas nicht stimmt. Ihr Körper fühlt sich anders an. Ein Bein schmerzt, wird schwerer, verfärbt sich. Zuerst denkt sie, klar, das gehört vielleicht so einfach zum Wochenbett dazu. Doch dann nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Was wie eine harmlose Begleiterscheinung aussieht, entpuppt sich als etwas, das viel mehr Menschen betrifft, als man denkt und das, wenn man es zu spät erkennt, gefährlich werden kann. In dieser Folge sprechen wir nicht nur mit einer Expertin, sondern auch mit einer Betroffenen. Es geht darum, wie man Warnzeichen rechtzeitig erkennt, was im Körper passiert und warum Bewegung, Aufmerksamkeit und Aufklärung Leben retten können.
Talk der Woche.
Ich habe heute Nora Shepherd und Dr. Katja Mühlberg zu Gast. Über Nora möchte ich an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Sie wird gleich selbst von sich erzählen, aber über Dr. Mühlberg kann ich sagen, dass sie geschäftsführende Oberärztin am Universitätsklinikum Leipzig und wissenschaftliche Leiterin eines Aktionsbündnisses ist. Und zwar des Aktionsbündnisses Thrombose. Und nun wisst ihr auch, worum es in dieser Folge geht. Schön, dass ihr beide da seid. Nora, Katja, bevor wir richtig einsteigen in das Thema Thrombose, wie kamt ihr eigentlich dazu? Also sprich, wie war euer erster Kontakt? Und vielleicht fangen wir mit dir an. Nora, du hast ja die Diagnose kurz nach der Geburt deiner Tochter bekommen. Wann hast du gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt?
Gute Frage. Also nach der Geburt stimmt ja so manches nicht. Demnach habe ich die ersten Symptome erstmal nicht richtig gedeutet, sondern auf die Geburt geschoben. Und dann habe ich aber 8 Tage nach der Geburt wirklich ein dickes blaues Bein gehabt und da hat dann zum Glück auch ein befreundeter Arzt gesagt, fahr damit mal lieber in die Notaufnahme. Und ja, da wurde mir dann klar, was es ist.
Und Katja, wie bist du zu Thrombose gekommen?
Ja, nun von der ganz anderen Seite. Das ist Teil meines Berufes. Und als Angiologin, Gefäßmedizinerin ist das unser täglich Brot, uns mit Thrombosen in den Venen zu beschäftigen. Thrombosen gibt es ja auch in anderen Regionen, aber die Beinvenenthrombose ist eben eine der häufigsten Lokalisationen und gehört zu meinem Alltag, ganz normal.
Vielleicht fangen wir mit den Grundlagen an. Was passiert denn genau bei einer Thrombose?
Ja, bei einer Thrombose gerinnt das Blut in der Vene. Wir haben ja Arterien und Venen. Venen sind die, die das sauerstoffarme Blut aus der Organversorgung wieder über das Herz zur Lunge transportieren. Und es müssen meistens mehrere Voraussetzungen zusammentreffen, damit so ein Gerinnsel entsteht. Und die hat ursprünglich mal Rudolf Virchow beschrieben, die Virchow-Trias. Das ist zum einen, dass das Blut dickflüssig sein kann aufgrund einer Gerinnungsstörung, die meistens angeboren ist, selten erworben. Das kann aber auch sein, dass Venen verletzt wurden durch Entzündungen, auch durch Operationen. Und das kann passieren, wenn das Blut aus anderen Gründen nicht zackig genug fließt, also wenn es steht. Und das passiert häufig, wenn wir zum Liegen kommen, zum Beispiel nach einer Operation. Das passiert, wenn man ein Gipsbein hat, nicht laufen kann. Und das kann natürlich auch im Rahmen der Schwangerschaft passieren, wenn das Baby, wenn es groß wird, auf die Bauchvenen drückt und dort zu einem Rückstau des Blutes führt. Das mal so ganz grob, gibt es noch viele Feinheiten, auch speziell in der Schwangerschaft. Hormonell spielen da viele Faktoren eine Rolle, aber das ist erstmal so die Grundlage.
Woran erkenne ich denn, dass ich eine Thrombose habe und ab wann soll ich denn zum Arzt gehen? Also das dicke Bein bei der Beinvenenthrombose habe ich verstanden. Gibt es noch andere Symptome?
Absolut, das ist ganz wichtig. Also das einseitig geschwollene, schmerzhafte Bein ist ganz, ganz typisch. Aber wir müssen ja auch daran denken, so ein Gerinnsel kann sich ja aus dem Bein mal lösen und schwimmt dann mit dem Blutstrom in die Lunge. Und dann sind wir schon beim Thema Lungenembolie. Mhm. Und da muss man natürlich auch sehr, sehr aufmerksam sein. Das heißt, wenn man plötzlich merkt, da stimmt nicht nur was mit meinem Bein nicht, sondern mir ist schwindelig, ich bin vielleicht kurz umgekippt oder ich habe plötzlich einen ganz komischen Husten, den ich mir nicht erklären kann, oder ich kriege Luftnot, einfach so, ich kann mich nicht mehr gut belasten, so wie ich das eigentlich gewöhnt bin, dann müssen alle Alarmglocken schrillen und dann muss man wirklich sofort den Arzt aufsuchen in dieser Kombination.
Nora, vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit durch deine Geschichte. Also du hast gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ist das Bein dick geworden
Ja, genau. Also bei mir war es nicht die Lungenembolie zum Glück. Also da gab es später eine kleinere in einem operativen Eingriff. Aber bei mir war es wirklich nur das dicke blaue Bein. Und ich bin in die Notaufnahme, weil ich wusste, es ist nicht normal. Und auch im Rahmen Geburt ist es nicht mehr normal. Aber nicht mit dem Wissen, das könnte eine Thrombose sein. Also der Arzt, der mich geschickt hat, der sagt im Nachhinein, doch, ich habe es mir gedacht, nachdem ich das Foto geschickt habe. Aber ich dachte einfach, okay, so blau und dick dürfte es nicht sein und eigentlich sollte ich mich auch besser bewegen können.
Und wie ging es dann weiter? Also du bist in die Notaufnahme und dann?
Genau, und dann wurde ich auch, also ich dachte schon, oh, jetzt sitze ich Stunden in der Notaufnahme, wie das oftmals so ist. Da wurde ich aber direkt durchgewunken nach hinten. Da dachte ich schon, oh, okay. Also es wurde direkt sehr ernst genommen. Und dann kamen diverse Ärzte, haben geguckt und sagten dann auch erstmal so auf den ersten Blick, jo, sieht sehr nach Thrombose aus. Dann wurde ich geschallt mit dem Ultraschall. Da haben sie dann direkt gesehen, dass die Beckenvene zu ist. Dann ging es weiter ins CT und dann wurde auch nochmal nach der Lunge und allem geschaut. Und dann wurde aber auch direkt gesagt, dass das Ganze relativ groß ist und dass sie mich da, also ich war in Leverkusen im Klinikum, nicht weiter behandeln wollen, weil es einfach ein sehr ausgedehnter Fall ist. Und dann wurde ein bisschen rumtelefoniert und dann hieß es für mich auch, also ich hatte natürlich parallel ein bisschen gegoogelt und habe gelesen, okay, Thrombose, damit kann man nach Hause gehen. Ja. Dann hieß es aber, nee, es geht nicht nach Hause, sondern ich werde weiter verlegt und musste dann nach Aachen verlegt werden.
Und was ist dann passiert?
Da hat dann eine Thrombektomie stattgefunden. Genau, es wurde versucht, dieses Gerinnsel zu lösen. Es war allerdings nicht so erfolgreich wie erhofft. Ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann hieß es, okay, der neue Plan ist, dass ich konservativ behandelt werde, sprich Blutverdünnung, Kompression, viel Bewegung, viel Trinken. Da dachte ich, okay, das schaffe ich, das ist einfach. Und als ich dann das erste Mal so nach 5 Tagen wieder wirklich aufgestanden bin, merkte ich so, oh, Bewegung wird doch nicht so einfach, obwohl Bewegung eigentlich meine große Leidenschaft ist, habe ich gemerkt, ich kann kaum einen Schritt laufen. Also es war wirklich, ich wusste nicht, wie ich von meinem Krankenhauszimmer zum Auto kommen soll. Danach wusste ich nicht, wie ich in meine Wohnung in der 3. Etage kommen soll. Und auch hier, als ich zu Hause war, ich konnte nicht ohne Schmerzen auf Toilette gehen. Also da merkte ich dann so, oh Gott, ich soll mich bewegen. Das hat mir dann, glaube ich, auch Druck gemacht. Ich soll mich ganz viel bewegen, weil das ist der Schlüssel. Und gleichzeitig kann ich mich gar nicht bewegen. Ja. Und dann wurde es halt mit der Zeit besser und besser, aber erstmal war es wie so ein Schlag vor den Kopf, weil ich Anforderungen hatte, denen ich nicht wirklich gerecht werden konnte und gleichzeitig die Aussage aus dem Krankenhaus hatte, nee, eigentlich müsste es jetzt gut sein, eigentlich müsstest du damit jetzt umgehen können und ja.
Wie lange hat es in Summe gedauert, bis du wieder vollständig hergestellt warst?
Vollständig bin ich bis heute nicht hergestellt, würde ich behaupten. Aber dass der Alltag wieder gut lief, das waren so 1-2 Monate. Also dann konnte ich den Alltag wieder stemmen, sodass ich sagen konnte, ich kann meine Tochter alleine in die Kita bringen, alleine abholen, wäre wieder bereit gewesen zu arbeiten. Ich war in Elternzeit, deswegen musste ich das sowieso nicht, aber ich glaube, dann wäre der Alltag wieder möglich gewesen. Und jetzt vollständig wiederhergestellt bin ich aber nicht, weil ich die Symptome natürlich immer noch habe und insbesondere bei Belastung. Ich wohne in der 3. Etage, das Treppensteigen ist immer ein Thema. Lange Strecken gehen zum Glück nicht mehr. Sport ist aber auch immer noch ein Thema. Also sobald ich mehr Belastung ins Bein kriege, spüre ich es doch deutlich.
Also Katja, wir haben ja jetzt eine Patientengeschichte gehört, die sehr schwerwiegend ist und wirklich sehr lang angedauert hat. Ist es typisch, du siehst ja viele Patienten, dass die Schwere der Erkrankung unterschätzt wird?
Also da gibt's auf jeden Fall, muss man hier abstufen. Das, was die Nora erlebt hat, ist tatsächlich eine ausgedehnte und sogenannte zentrale Thrombose. Das heißt, sobald die Beckenetage betroffen ist, sprechen wir von einer zentralen Thrombose und die sind in aller Regel hochsymptomatisch, also genauso, wie sie es beschrieben hat und manchmal nicht so einfach zu behandeln. Also erstmal grundsätzlich, es ist nicht jede Thrombose so schwerwiegend, wie das die Nora gerade geschildert hat. Das hängt davon ab, ausgedehnt. Die meisten Thrombosen wachsen unten vom Fuß beginnend nach oben Richtung Herz. Das ist der überwiegende Teil. Es gibt aber auch Thrombosen, die die gegengesetzte Richtung nehmen, also von oben nach unten. Das ist häufig bei Schwangeren zum Beispiel der Fall, weil da der Druck auf den Bauch das ausschlaggebende Moment ist. Bleiben wir erstmal bei den einfacheren Varianten und den häufigen, die von unten nach oben wachsen. Da kann zum Beispiel nur der Unterschenkel betroffen sein, dass dort kleine Gerinnsel drin sitzen. Das kann sogar manchmal völlig unbemerkt ablaufen. Da gibt es Menschen, die spüren das gar nicht und wir finden das eher als Zufallsbefund, weil wir was ganz anderes uns zum Beispiel mit Ultraschall anschauen. Aber je höher so eine Thrombose geht, also je mehr Etagen sie erreicht, schon wenn die Knieetage beteiligt ist, spürt man das in aller Regel schon sehr deutlich, eben mit den genannten Symptomen, schmerzhafte einseitige Beinschwellung. Wenn das die Thrombose bis in den Beckenbereich hineinreicht, dort werden die Gefäße ja immer größer vom Durchmesser. Das ist praktisch, man kann sich es immer vorstellen wie so ein Baum, der auf dem Kopf steht. Die ganz, ganz kleinen Äste, die sitzen im Fuß und nach oben hin wird es dann ein Stamm, eben ein starkes Kaliber. Und je größer die Venen sind, die verstopft sind, umso mehr Blut staut sich ja auch ins Bein zurück und das macht dann eben diese heftigen Schmerzen, dieses Spannungsgefühl. Man denkt, das Bein platzt fast und man kann es eben auch ganz, ganz schwer bewegen. Das passiert also bei diesen großen Beckenvenenthrombosen, wie das die Nora hatte. Das Allerwichtigste ist, da ist viel Aufklärungsarbeit nötig. Man kriegt das so gesagt, ja, sie müssen laufen, ja. Aber man ist ja als Patient, und das kann die Nora, hat sie ja sehr schön geschildert, auch verunsichert und denkt, okay, mache ich jetzt was kaputt, richtig einen Schaden an, wenn ich das jetzt mache, eben weil es so weh tut. Und da ist viel Aufklärung seitens der Ärzte auch nötig. Das passiert, glaube ich, aus meiner Sicht, spreche jetzt in meiner eigenen Riege, passiert das nicht immer ausreichend, weil für uns ist es Alltag. Aber für einen betroffenen Patienten ist es das erste Mal. Und da muss man wirklich sich viel Zeit nehmen und erklären, dass es nicht schlimm ist, wenn da ein Schmerz kommt. Für einen Patienten ist das schlimm, aber man weiß, man macht nichts kaputt. Also man soll laufen. Und ich erlebe leider auch immer noch sehr häufig, dass man Angst hat, dass durch Bewegung sich so ein Gerinnsel löst und dann eine Lungenembolie verursacht. Manche Patienten, wir haben jetzt ja viele Patientengeschichten auch gesammelt, die erzählen uns dann, ja, ich wurde erst mal eine Woche ins Bett gelegt. Und das ist das Blödeste, was man machen kann, weil allein dieses Liegen heißt ja wieder Immobilisation, das Blut fließt nicht so gut im Liegen. Und viel wichtiger ist, man läuft wirklich, man aktiviert den Körper und dadurch wird dann ein Gerinnsel viel besser aufgelöst. Man muss keine Angst haben, weil jeder Mensch, der eine Thrombose diagnostiziert bekommt, erhält einen Blutverdünner. Das nennt man Antikoagulation, ist der Fachbegriff und das ist ein Medikament, was dieses Blutgerinnsel so gut es geht und schnellstmöglich auflöst. Dazu, auch ganz wichtig, wird gerne auch vernachlässigt, ganz wichtig ist der Kompressionsrumpf oder Verband. Das mag man häufig nicht, das ist blöd, das Ding anzuziehen, aber es hat unheimlich viel Wirkung. Zum einen wollen wir ja, dass diese heftige Schwellung aus dem Bein rausgeht und das schafft nur dieser Kompressionsstrumpf oder aber man wickelt ganz am Anfang das Bein richtig straff und läuft damit, weil dann geht diese Flüssigkeit, die sich gestaut hat, raus aus dem Bein und der Blutverdünner schützt uns davor, selbst wenn sich ganz kleine Gerinnselchen lösen, was durchaus sein kann auf Mikroebene, dann sorgt dieser Blutverdünner dafür, dass sie eben keinen Schaden anrichten, sodass man keine Angst haben muss, dass da eine Lungenembolie da noch in dieser Bewegungsphase entsteht. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil ich das auch letztens gehört habe. So ein Gerinnsel, wir sagen immer, organisiert sich nach einer Woche. Das heißt, da fängt es an, fest zu werden. Das heißt, je eher wir die Symptome richtig deuten und umso eher wir mit dem Blutverdünner und der Kompression anfangen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Gerinnsel auch komplett wieder auflöst. Und das ist ja das, was mir auch so am Herzen liegt, dass wir wirklich rasch erkennen, es ist eine Thrombose. Und nicht erst, wenn die Nora in der Notaufnahme ist, dann drehen sich alle schnell, weil dann haben sie schon die Idee und sagen, ah ja, das wird's wohl sein. Aber schon vorher, der Weg bis dahin, ne, das ist eben nicht als, ach naja, ist dir wohl ein bisschen beim Sport das Bein vertreten und ach naja, ist dir jetzt schwanger, Rückenschmerzen, klar, da tut alles weh, alles ist durcheinander, genau wie es Nora gesagt hat, sondern dass man genau im Hinterkopf hat, aha, gerade die Schwangerschaft, die ist ein typischer Risikofaktor, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Mhm. Und je eher ich die Idee habe, dass es eine Thrombose sein könnte, umso schneller zum Arzt und umso schneller Therapie einleiten, weil dann vermeidet man tatsächlich die Folgeschäden und kann häufig auch so eine Intervention, also so einen Kathetereingriff, wie die Nora hatte, manchmal sogar vermeiden oder zumindest mit besserem Erfolg durchführen.
Super, du hast das Stichwort schon gegeben. Lass uns über die Risikofaktoren sprechen. Welche gibt es da neben der Schwangerschaft, wie wir jetzt gelernt haben?
Genau, also ich bleibe gleich einfach mal bei uns Frauen. Also sorry, Hadi.
Alles gut.
Aber Frauen sind da tatsächlich in einer besonderen Situation, weil die hormonelle Situation im Leben einer Frau hier eine große Rolle spielt beim Thema Thrombose. Mhm. Das fängt damit an, dass man verhütet mit der Pille und bestimmte Pillen tatsächlich ein gewisses Risiko haben, selbst ihrerseits eine Thromboseentstehung zu fördern. Das gilt nicht für jede Pille, da muss man jetzt auch keine Angst haben. Das gilt vor allen Dingen für Kombinationspillen der sogenannten dritten und vierten Generation. Da kann man seinen Frauenarzt, seine Frauenärztin fragen, was ist das eigentlich für eine Pille, woraus besteht die, hat die ein Risiko oder nicht. Also das kann man klug auswählen, das funktioniert sehr gut. Reine Gestagen-Pillen, also wo gar kein Östrogenanteil drin ist, die kann man gut nehmen. Das empfehlen wir auch Frauen, die zum Beispiel schon mal eine Thrombose hatten und wieder verhüten wollen. Die können dann solche Pillen nehmen. Und man muss auch ein wenig aufpassen, wie man die Pille einnimmt. Es ist ja auch sehr beliebt, Pillen im Langzeitzyklus, also ohne Blutung, durchgehend einzunehmen. Auch da gibt's Unterschiede. Da sind manche auch mit einem etwas erhöhten Risiko behaftet. Also da immer Frauenärztin, Frauenarzt fragen, welche Pille nehme ich eigentlich? Geht das? Und wie kann ich eine schonendere Variante nehmen? Das ist eine Option. Die zweite Sache ist, wir hatten gerade Thema Schwangerschaft. Da passiert eigentlich das Gleiche, wie wenn man die Pille einnimmt. Der Hormonhaushalt ist völlig außer Rand und Band und da dominieren eben bestimmte Geschlechtshormone, die da im Überschuss sind. Und deshalb ist die Schwangerschaft an sich schon mit einem etwas erhöhten Thromboserisiko behaftet. Und es geht bis über die Geburt hinaus. Auch das muss man wissen. Das endet nicht mit der Geburt, sondern etwa 6 Wochen nach der Entbindung ist dieses Risiko immer noch erhöht, weil da eben dieser Hormonhaushalt noch sehr, sehr in der Umstellungsphase ist. Das nennt man also 6 Wochen nach Geburt, Wochenbett. Diese Phase, auch da können noch Thrombosen entstehen. Was kann man tun? Gleich auch wichtig an der Stelle zu sagen, dass sich viel bewegen in der Schwangerschaft. Wenn man spürt, dass in der Schwangerschaft beide Beine dick werden, das haben ganz, ganz viele Frauen, das ist erstmal grundsätzlich nicht besorgniserregend, aber auch da kann man mit Kompressionsstrümpfen, das müssen auch nicht immer die medizinischen sein, mit Stützstrümpfen gegensteuern, viel laufen, viel trinken, viel bewegen, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Risikofaktoren. Es gibt manchmal familiäre Neigungen zu Thrombosen. Auch das ist wichtig. Also hier sind es Männer und Frauen, die natürlich davon betroffen sein können. Aber wenn eine Frau oder ein junges Mädchen sich eine Pille verschreiben lässt, dann immer vorher die Mutti und auch die Oma fragen, habt ihr eine Thrombose oder Lungenembolie gehabt? Haben wir in der Familie so eine Neigung? Weil das ist eine wichtige Information. Auch für einen Frauenarzt, dann kann man von vornherein schon eine alternative Pille oder überhaupt eine alternative Verhütungsmethode nehmen. Es gibt ja auch komplett hormonfreie Varianten, die auch sehr gut funktionieren. Also familiäre Neigung für alle Menschen gut abfragen. Ja, und dann die Klassiker sind natürlich, was ich am Anfang sagte, ich kann nicht laufen, ich hatte eine OP, ich habe mir das Bein gebrochen, ich habe ein Gipsbein. Das sind Risikokonstellationen, vor allen Dingen längere operative Eingriffe, alles, was über eine halbe Stunde hinausgeht, ist schon mit einem höheren Risiko behaftet. Aber da steuern wir dann wieder als Ärzte dagegen. Da gibt es ja die sogenannte Thromboseprophylaxe. Das wird der eine oder andere auch schon mal gehört oder gesehen haben. Da gibt es eben eine Spritze oder eine Tablette, wenn man im Krankenhaus ist und nicht gut laufen kann, sodass man geschützt ist. Das macht man eine gewisse Zeit lang, auch nachdem man noch entlassen wurde. Und dann gibt es noch die Gruppe der Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das ist was, was man gar nicht so lange schon auf dem Schirm hatte. Also Menschen, die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, die rheumatische Erkrankungen haben. Ich rede da wirklich von den schwerwiegenden Dingen. Auch die haben eine leichte Neigung zu Thrombosen, weil der Körper immer in so einem Entzündungsmodus ist. Und das betrifft manchmal eben auch die Gefäße, sodass die da besonders empfänglich sind.
Also sprich jemand, der einen Morbus Crohn hat oder eine Colitis ulcerosa,
genau.
Die haben eine erhöhte Neigung.
Genau, das sind genau die richtigen Menschen. Also vor allen Dingen, wenn diese Betroffenen schon mal eine Thrombose hatten, haben die auch ein Risiko, mal wieder eine zu kriegen. Und da überlegt man auch, ob man nicht da entsprechende vorbeugende Maßnahmen machen kann. Also sprich Medikamentenvorsorge, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf kommen. Und nicht zu vergessen Tumorpatienten. Mhm. Die haben ein durchaus höheres Risiko, beachtlich höheres Risiko, eine Thrombose zu bekommen. Das ist nicht für jeden Tumor gleich. Auch da gibt es verschiedene Tumorarten, die da besonders auffällig sind und andere wiederum nicht. Aber das muss man auch aufklären. Jeder Tumorpatient sollte wissen, wie sich eine Thrombose anfühlt, dass er, wenn sie auftritt, auch sofort agieren kann.
Und wie ist das mit Langstreckenflügen?
Ja, gutes Stichwort. Ja, super. Das wird auch ganz, ganz häufig gefragt. Ein Langstreckenflug ist ja quasi auch so ein bisschen eine Immobilisation. Man läuft ja da nicht die ganze Zeit rum. Insgesamt muss man sagen, sind die Raten der Thrombosen während so eines Fluges oder danach sehr, sehr, sehr gering. Also man muss jetzt nicht grundsätzlich Angst davor haben. Aber es ist natürlich wirklich so, man sitzt in aller Regel recht beengt in so einem Flieger. Mhm. Langstreckenflüge definieren wir, gibt es unterschiedliche, manche sagen ab 4 Stunden, manche sagen ab 6 Stunden. Aber jedenfalls mehrere Stunden sitzt man beengt, die Beine eingeklemmt, man steht nicht so viel auf. Es gibt eine interessante Studie, die hat gezeigt, dass Leute, die am Fenster sitzen, auf dem Fensterplatz, tatsächlich dass Menschen, die da sitzen, höhere Rate an Thrombosen haben als die, die am Gang sitzen. Und das liegt einfach daran, dass man im Gang das Bein mal ausstrecken kann und viel mehr rumwackeln kann, als man das auf dem Fensterplatz sitzt tut. Aber das sollte man in jedem Fall tun. Es gibt auch gute Regeln, was man beachten soll. Schöne, weite Kleidung, bequeme Kleidung tragen, nichts, was einschneidet und den Blutstrom behindert. Die Beine auf- und abklappen, also einfach mit den Füßen auf- und ab wackeln. Also alles, was die Beine mobilisiert, tut gut. Und durchaus auch mal aufstehen und ein paar Schritte laufen. Das kann man ja heutzutage im Flugzeug. Und die, die am Fenster sitzen, die scheuen sich da häufig, über ihren Nachbarn drüber zu steigen oder ihn zu wecken. Deswegen vermutet man, ist die Rate der Thrombosen auf diesen Plätzen größer. Und viel trinken. Auch da wieder, wir haben dünne Luft, wir haben Druckverhältnisse im Flugzeug. Viel trinken, kein Alkohol, das wäre eher kontraproduktiv. Aber das sind einfache Sachen, die kann jeder machen. Und vielleicht als letztes zu dem Thema noch, wenn man schon mal eine Thrombose hatte oder eine Lungenembolie und trotzdem fliegen möchte, dann empfehlen wir immer Kompressionsstrümpfe anziehen. Und da kann man sich vor dem Flug entweder eine Spritze oder eine Tablette mit einer ganz niedrigen Dosis eines Blutverdünners verabreichen, sodass man geschützt ist für den Flug. Das verordnen auch die Hausärzte oder die Gefäßmediziner. Das kann man da besprechen, damit man da kein Risiko eingeht.
Also ich reise sehr viel und habe immer Kompressionsstrümpfe an, die bis zum Knie gehen, also nicht die ganz langen, weil ich einfach paranoid bin und keine Thrombose haben möchte.
Ich finde das nicht paranoid. Ich finde das gut. Das kann man wirklich machen, weil das unterstützt einfach, man muss sich ja vorstellen, das Blut fließt von den Füßen hoch entgegen der Schwerkraft zum Herzen. Und so ein Strumpf unterstützt einfach diese Flussrichtung und das ist super. Also ich mache es selber auch. Also ich finde das auch einfach angenehm.
Nora, wir haben von dir gehört, du bist noch nicht vollständig wiederhergestellt. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Wie ist die aktuelle Therapie?
Ja, gute Frage. Also aktuell oder so ist gerade die Prognose, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang Blutverdünner nehmen und die Oberschenkelkompressionsstrümpfe tragen. Es steht immer eine OP noch im Raum. Allerdings bin ich da selber unsicher, weil die Beratung leider bis dato nicht so gut war, wie ich sie mir erwünscht hätte. Bei mir wurde das Mai-Turner-Syndrom diagnostiziert. Also die Katja kann da sicherlich mehr zu sagen, aber ich versuche es mal in meinen Worten. Die Venen überschneiden sich und komprimieren sich gegenseitig, sodass es da schon automatisch zu einer Engstelle kommt. Und da wäre die Idee, dass man Stents einsetzt, die das Ganze halt offen halten. Das wurde damals auch schon in Aachen probiert, bei meiner ersten OP. Aber da war noch zu viel verschlossen, da kamen sie gar nicht rein. Damals, ein halbes Jahr später, wurde gesagt, man könnte es jetzt machen, aber ich müsste entscheiden, ob ich es möchte. Das war dann aber alles, was gesagt wurde. Und es wurden auch noch ein paar andere mysteriöse Dinge gesagt, sodass ich nach Hause gefahren bin, ganz viele Fragezeichen im Kopf hatte, diese bis dato aber auch nicht so ganz auflösen konnte. Ich habe hier noch einen Arzt, der sagt, mach es auf gar keinen Fall. Dann war ich noch mal in einem anderen Klinikum, wo sich herausstellte, dass sie aber eigentlich Kollegen sind. Und die sagten dann auch wieder, ja, wir können es machen, sie müssen es abwägen. Da sind also einfach noch ganz viele Fragezeichen. Ich hatte jetzt gerade für mich immer entschieden, es einfach mal in die Pause-Schublade zu legen und einfach mal ein bisschen abzuwarten. Wer weiß, was die Medizin irgendwann sagt. Genau, gerade ist halt der Stand Blutverdünnung und Kompression und abwarten, hoffen, dass es besser wird. Also ich habe über das letzte Jahr ja einen enormen Fortschritt gemerkt. Das muss man schon sagen. Es hat sich stetig verbessert. Ich hatte dann auch nochmal eine Blutverdünnerumstellung. Da wurde mir gesagt, das kann was bewirken. Also ich musste mich die meiste Zeit spritzen, weil ich noch gestillt habe. Dann durfte ich keine Tabletten nehmen und dann bin ich halt auf die Tabletten umgestiegen vor 2-3 Monaten. Und ja, ob es jetzt wirklich eine Veränderung, ich weiß es nicht, ob es was bewirkt hat, aber auf all so Sachen warte ich gerade, ob es das bringt. Ich bewege mich unglaublich viel. Also ich habe mich auch vorher schon sehr viel bewegt und schaue, dass ich das jetzt einfach noch mehr mache und gucke gerade einfach, inwiefern mein Körper mir da hilft, voranzukommen.
Ja, das ist ja auch eine unglaubliche mentale Belastung, wenn man so eingeschränkt ist. Gibt es denn auch eine psychologische Unterstützung jetzt bei dir, Nora?
Habe ich bis dato nie in Anspruch genommen. Ich glaube, ich bin recht gut damit zurechtgekommen. Also der Anfang, der war sehr hart, aber gerade weil der so hart war, habe ich danach gemerkt, so, ach, dann ist so ein Kompressionsstrumpf und Blutverdünnung halb so wild, weil ich kann ja wieder laufen. Also diesen Unterschied dann zu sehen, der hat mir einfach so geholfen, dass ich einfach so, also am Anfang hätte ich gesagt, oh Gott, mein Leben lang so einen blöden Strumpf tragen. Ojemine, aber dann dachte ich, Hauptsache ich kann wieder laufen, Hauptsache ich kann wieder meine Kinder versorgen und normal am Leben teilnehmen, normal Sport treiben und das war dann die Hauptsache, sodass ich, glaube ich, mit einem ganz guten mentalen Mindset da gerade durchmarschiere.
Katja, wie ist das bei euch? Bietet ihr psychologische Unterstützung an?
Also ich sag mal so, ich bin jemand, der sehr gerne und ausführlich mit Patienten gleich am Anfang, und es gibt ja auch Nachsorgetermine, dass wir sehr ausführlich sprechen, was kommt auf den Betroffenen oder auf die Betroffene zu. Und ich glaube, wenn man gut, wirklich gut aufklärt am Anfang und auf die Ängste und Sorgen hört und auch Möglichkeit gibt, dass Betroffene das äußern können, was sie beschäftigt. Also wenn die Zeit da ist, dann braucht es in aller Regel keine psychologische Betreuung, weil man weiß, was erwartet mich. Ich weiß dann auch, okay, die ersten 14 Tage sind richtig schwer oder auch die ersten 4 Wochen. Das wird viel schwer tun. Ich werde mich nicht gut bewegen können, aber ich muss es tun, um da wirklich ein bestmögliches Outcome hinzukriegen. Und wenn ich das weiß und ich habe eine Perspektive, dann kann ich auch ganz anders mich seelisch drauf einstellen. Wenn ich natürlich völlig allein gelassen bin und sage, okay, da ist jetzt ein dickes Bein, ich kann mich kaum bewegen, mein ganzes Leben, wie soll das weitergehen? Das macht natürlich was mit einem und das darf eben nicht sein. Und da sind Ärzte sehr gefordert. Die sprechende Medizin, die immer vernachlässigt wird. Wir können überall schnell kathetern, schnell einen Stent reinmachen, schnell eine Tablette aufschreiben, aber das Sprechen und das Verstehen des Patienten und umgekehrt auch nochmal zurückgeben, hat mein Patient mich eigentlich verstanden mit dem, was ich erzählt habe, das ist, glaube ich, ganz entscheidend und da hapert es an vielen Stellen und Nora hat es gerade auch berichtet. Ne? Und wie soll denn Nora jetzt alleine entscheiden, soll ich das machen oder nicht? Das ist jetzt ziemlich blöd, weil wenn Fachleute den Ball zurückspielen, was soll denn der medizinische Laie damit machen. Aber es gibt natürlich auch Richtlinien, woran man sich orientieren kann. Beispielsweise der Kompressionsstrumpf. Es muss nicht keineswegs der lange Strumpf sein. Das macht man am Anfang, wenn die Schwellung das ganze Bein betrifft und auch der Oberschenkel betroffen ist. Und sobald der Oberschenkel abgeschwollen ist, kann man auf den Kniestrumpf reduzieren. Und das macht schon viel aus im Alltag, auch mit Tragekomfort. Ne? Es lässt sich einfacher anziehen. Man kann natürlich lange Strümpfe immer tragen, auch wenn man Kleid oder Röcke trägt, ist das sicherlich auch angenehmer. Aber es muss nicht sein. Der Kniestrumpf, also der Druck am tiefsten Punkt des Beines, da ist es entscheidend. Und da reicht in aller Regel in der Langzeit Vorbeugung und Behandlung so ein Kniestrumpf aus. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, man muss natürlich immer gucken, was habe ich für Beschwerden? Was belastet mich eigentlich? Ist es die Schwellung, die in dem Bein ist, das schwere Gefühl, das vor allen Dingen bei längerem Laufen schlimmer wird? Oder ist es tatsächlich die Menge des restlichen Gerinnsels, was da noch drin ist, das kann man ja messen im Ultraschall, das sieht man, wie viel ist davon übrig geblieben und an welcher Stelle sitzt das? Und wird dadurch der Venenabfluss behindert? Bilden sich schon Umgehungskreisläufe? Das sind Dinge, die kann ein Arzt sehr genau messen mit Ultraschall, mit verschiedenen anderen Methoden, die auch nicht wehtun. Also man muss nirgendwo reinstechen, um diese Informationen zu bekommen. Auch hier ist wieder viel Reden. Viel Fragen. Und dann, das ist wirklich etwas, was ein Patient für sich abwägen muss, das ist richtig, wenn man sagt, okay, du musst jetzt gucken, wie stark beeinträchtigt dich das? Kommst du klar in deinem Leben, so wie es ist? Sagst du, wenn es so bleibt, ist es okay? Oder sagst du, nein, ich kann damit überhaupt nicht leben, weil es behindert mich da und da und da und da. Und dann kann man sagen, okay, wir haben die und die Option, wir können nochmal versuchen, dieses restliche Gerinnsel, wenn es an einer geeigneten Stelle ist, rauszuholen oder diese Engstelle, was Nora sagt, also da, wo sich Arterien und Venen überkreuzen, von innen mit einem Stent, mit einer Gefäßstütze zu stabilisieren, dann kann man das genau abwägen und dazu gibt es Messungen, die man vorher macht, ob sich das lohnt. Also wichtig ist ja, dass es hinterher Nora besser geht. Das muss man vorher auch abwägen. Und das kann man sehr gut messen. Und in den allermeisten Fällen genügt dazu eine Ultraschalluntersuchung und eine Venenfunktionsdiagnostik. Und da kann man dann ganz konkret Empfehlungen geben, was man machen kann. Vielleicht das auch noch als Anmerkung. Wir hatten heute schon mal das Thema Frauen speziell. Wenn man Blutverdünner einnimmt, Frauen bluten in aller Regel alle 4 Wochen, da auch bitte immer sich melden, wenn die Blutung sehr, sehr stark ist. Das scheuen sich viele Frauen zu tun. Die sagen dann nichts und denken, ja, das muss vielleicht so sein, es ist schon so. Auch da kann man mit verschiedenen Blutverdünnern arbeiten. Es gibt welche, bei denen diese Blutung besonders stark ist und welche, bei denen das nicht so stark ist. Welche, die man einmal am Tag nimmt, welche, die man zweimal am Tag nimmt. Und so kann man das auch steuern. Also das ist auch wichtig, dass man es nicht für sich behält. Und wenn eine Thrombose festgestellt wird, dass man die Pille nicht sofort absetzt, schlagartig aus Angst, oh Gott, mein Risiko ist groß, sondern während der Blutverdünnertherapie darf die Pille, egal welches ist, weiter eingenommen werden, damit es eben nicht zu großen Abbruchblutungen kommt, die dann sehr unangenehm sind. Sondern das macht man dann wirklich erst, wenn man aufhört mit der Blutverdünnertherapie.
Noah, ich würde dich gerne zuletzt noch fragen, wenn du mit anderen Betroffenen sprichst, was möchtest du ihnen mitgeben?
Nicht aufgeben und genau die Punkte, die Katja eben gesagt hat, es wird besser, es dauert seine Zeit und das hat mir damals leider keiner gesagt. Bei mir wurde nur gesagt, es müsste schon besser sein und dann dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt die Endstation ist, dann bin ich nicht zufrieden. Aber sich die Zeit zu nehmen und es ist einfach keine Sache wie ein Bänderriss, der nach 6 Wochen ausgeheilt ist, sondern es wird besser, dranbleiben, drüber sprechen, und bewegen, weitermachen, sich Ziele setzen. Das hat mir total geholfen, dass ich mir dann sportlich peu à peu Ziele gesetzt habe. Und dann wird es besser werden.
Super. Katja, was möchtest du noch ergänzen? Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer heute unbedingt mitnehmen?
Ja, ich wünsche mir, dass sie aufmerksam zugehört haben und sich gemerkt haben, was die Symptome einer Thrombose sind. Und wer vielleicht auch mal, bevor er eine hat. Also wir wollen ja nicht, dass Menschen eine bekommen, aber dass man vielleicht nochmal in sich geht und sagt, okay, was habe ich denn persönlich für eine Risikosituation oder kenne ich jemanden meiner Familie, der betroffen sein könnte nach dem, was ich heute gehört habe? Da bin ich mal aufmerksam und erzähl mal, wie sowas sich anfühlt. Weil wenn sowas kommt, dann weiß man, dass man rasch handeln soll. Und das schnelle Handeln ist eigentlich das Entscheidende, um schwere Schäden zu vermeiden. Das wäre mein Anliegen, einfach zu sensibilisieren. Und nochmal, es muss niemand Angst haben. Man kann sehr, sehr gut Thrombosen behandeln und die allermeisten bleiben und heilen komplett ohne Folgeschäden aus. Wir gehen ungefähr davon aus, dass letztlich nur 10% etwas dahinterher davon spüren. Aber genau um diese 10% Menschen geht es eben auch, dass wir die möglichst gut wieder auf die Beine im wahrsten Sinne des Wortes kriegen. Und da ist auch viel Eigeninitiative dabei. Und das ist die Nora, macht das ganz vorbildlich und wünschte ich mir auch, dass viele Patienten so eine Einstellung haben und da auch gut mitziehen.
Ja, super. Dann euch beiden, Nora und Katja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Thrombose und die Risiken und Komplikationen und das Ereignis an sich aufklärt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass mehr Menschen verstehen, was eine Thrombose ist und was sie mit sich bringt und wie dann die Therapie aussehen kann. Nochmal vielen Dank für eure Zeit.
Sehr, sehr gern.
Danke dir.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gelernt, eine Thrombose zeigt sich häufig durch ein einseitig geschwollenes, schmerzhaftes oder bläuliches Bein. Wenn zusätzlich plötzlich Luftnot, Schwindel oder unerklärlicher Husten auftreten, kann das auf eine Lungenembolie hinweisen. In diesem Fall sollte man sofort ärztliche Hilfe suchen. Je früher eine Thrombose erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Wichtig ist, nicht liegen zu bleiben, sondern sich, trotz möglicher Schmerzen wie in Noahs Fall, regelmäßig zu bewegen. Das unterstützt die Durchblutung und hilft, das Gerinnsel schneller aufzulösen. Die Behandlung besteht in der Regel aus Blutverdünnung, Kompression und Bewegung. Kompressionsstrümpfe sind manchmal unangenehm, wirken aber sehr effektiv gegen Schwellung und Schmerzen. Mit Geduld und konsequenter Bewegung lässt sich meist eine gute Lebensqualität erreichen. Zu den häufigsten Risikofaktoren gehören Schwangerschaft und Wochenbett, hormonelle Verhütung mit bestimmten Pillen, längere Immobilität oder Operationen, aber auch chronisch entzündliche Erkrankungen und Tumoren. Auf Reisen hilft es, regelmäßig aufzustehen, die Beine zu bewegen, viel zu trinken und bei Bedarf Kompressionsstrümpfe zu tragen. So kann man aktiv vorbeugen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreibe uns direkt an podcast@ceramtec.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Gedanken dauern nur 6 bis 10 Sekunden. Wusstest du, dass ein einzelner Gedanke im Schnitt weniger als 10 Sekunden anhält? Dein Gehirn produziert pausenlos Gedanken, rund 60.000 pro Tag. Und die meisten davon sind flüchtig. Erst wenn du sie bewusst festhältst, bewertest oder wiederholst, entstehen Schleifen aus Grübeln, Sorgen, Kopfkino und. Das kennen wir alle. Also übe dich doch mal im Wahrnehmen, nicht im Festhalten. Wenn ein Gedanke auftaucht, registriere ihn kurz und lass ihn weiterziehen, wie eine Nachricht, die du nicht öffnen musst. Aufmerksamkeit ist Energie und du entscheidest, worauf sie bleibt. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Gedanken dauern nur 6 bis 10 Sekunden, also entscheide gut, auf welchen du hängen bleiben willst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.